Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und wie jeden Monat sitze ich wieder hier mit eurem Coach Björn
Junge,
Geßmann. Hallo Björn.
Oh, ein flotter Einstieg, ey. Aber sowas von
Ja, direkt
durchgetaktet.
rein.
Ja. Liebe Grüße an alle da draußen und natürlich auch an dich. Moin.
Ja, ich weiß nicht, ob der Einstieg immer exakt gleich ist. Ich versuche das, aber so ein paar Wortreihenfolgen sind eventuell
Ich bin mal
unterschiedlich.
darauf aufmerksam gemacht worden vor 4, 5 Wochen, dass der Junk Miles Podcast anders angefangen hat, als er normalerweise anfängt. Und ich habe nie geplant, ihn gleich anzufangen. Also da habe ich gedacht, hä, wie, der fängt doch jede Woche wahrscheinlich irgendwie unterschiedlich an. Und dann haben die Leute mir geschrieben und ich habe locker 8 Nachrichten gekriegt, wie ich es erlauben könnte, dass das jetzt auf einmal ein anderer Einstieg ist. Und dabei habe ich da nicht mal drauf geachtet bisher. Fand ich auch fand ich spannend.
Also, wenn sich jemand gestört fühlt dadurch, dann bitte ich das zu entschuldigen. Björn, wir sind mittendrin in der Saison oder fast schon blicken wir in Richtung zweite Saisonhälfte und genau das ist das Thema der heutigen Episode. Nämlich ist die Triathlon-Saison ja nicht im Juli zu Ende oder die Sportsaison, sondern danach kommen noch ein paar Monate bis zum Jahresende. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man die hart erarbeitete Form noch bei dem einen oder anderen Event vernichten kann, wie wir so schön sagen, damit sich das auch gelohnt hat.
Ist es auf jeden Fall wert, weil ich immer finde, es ist dann wirklich zu schade. Man hat sich dann sehr, sehr lange vorbereitet und die Form ist ja gut. Ne, oder sehr gut und man kriegt die auch immer wieder mindestens Richtung gut und auch gerne noch öfter und so. Und ich finde dann auch wirklich, das ist immer so ein bisschen die leichte Kritik am Triathlon-Rennkalender jetzt gerade. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Rennen wie Hamburg, Rot und so. Die sind ja dann ja schon fast noch nicht mal Mitte des Sommers. Also dieses Jahr vielleicht, weil das Wetter zumindest in Norddeutschland schon im Mai gut war. Aber wir haben ja noch wahnsinnig viel sehr guten Sommer mit hoffentlich sehr gutem Wetter vor uns. Und da denke ich dann schon oft, ne, das sind ja eigentlich genau die Momente. Ne? Man hat sich jetzt von der Vorbereitungszeit, ich sage jetzt mal von 9 Monaten, ganz grob, hat man sich ja mal locker die Hälfte der Zeit im absoluten tiefen Winter vorbereitet. Ja. Und dann finde ich es nur fair, der Form noch ein paar sonnige Tage zu schenken. Draußen, schwimmend, radfahrend, laufend, je nachdem. Und genau da sprechen wir ja heute drüber.
Genau. Ich finde es, also mir ging es im vergangenen Jahr so, dass ich es fast ein bisschen schade fand. Oder also ich war einerseits froh, dass ich keinen Trainingsplan mehr hatte, größtenteils im Sommer und einfach Fahrradfahren gehen konnte. Manchmal dachte ich aber auch, oh Mensch, jetzt ist das Wetter so gut und ich könnte jetzt hier ewig lange Zeit Fahrrad fahren, ohne dass mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht. Auch jetzt, ich starte in Rot, das steht jetzt ja relativ kurz bevor und danach weiß ich noch nicht so richtig. Was soll ich machen?
Die Antwort ist total einfach. Das, worauf du Bock hast. Und es klingt jetzt sehr plakativ und so, ich weiß. Aber das meine ich auch genau so. Weil ich finde immer Folgendes. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass die Anstrengung, eine Langdistanz zu machen oder vielleicht auch mehrere davon zu machen im Jahr, je nachdem, das erfordert ja, deswegen habe ich es gerade so gesagt, nicht nur immer eine körperliche Anstrengung, sondern auch durchaus eine mentale. Ne? Also man bereitet sich darauf vor, man nimmt Kompromisse im Leben in Kauf, dass das wirklich eine gute Vorbereitung wird. Man hält sich durchaus ambitioniert, strukturiert an irgendwelche Trainingspläne und so weiter, so weit, so gut. Und dann bestenfalls auch erfolgsversprechend und dann wird das ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wie jetzt bei dir am 7. Juli. Und danach kommt halt so der Teil, der ganz wichtig einfach vorrangig erstmal Bock machen muss. Und da ist sowohl die Disziplin frei in der Auswahl. Also man kann sich wegen mir einen Open Water Swim im, keine Ahnung, Ende August, wo auch immer, raussuchen. Man kann
am Fuschelsee zum
am
Beispiel.
Fuschelsee, so, also direkt mal eine schöne Ecke rausgesucht. Man kann aber auch einen Radmarathon fahren. Klingt jetzt vielleicht relativ weit weg, aber kann ich aus der Erfahrung sagen, höre ich echt oft, dass Leute sagen, ich mache Rot und danach, oder also als Beispiel jetzt, und danach fahre ich noch einen Ötztaler Radmarathon zum Beispiel. Klappt dieses Jahr wieder?
Das wäre mein Wunschtraum gewesen.
Ja, und es gibt aber auch noch genügend andere, es muss ja, also klar, diese Dinge sind dann ausverkauft, das braucht eine gewisse Planung und so, natürlich. Aber es gibt ja auch genügend andere coole RTFs und Co. Da meldet man sich morgens, hält die Stempelkarte hin und kann mitfahren. Und das kann man sich am Abend vorher überlegen, ob man da jetzt gerade Lust zu hat. Ne? Also es gibt ja durchaus auch noch genügend Veranstaltungen, die jetzt nicht unendlich viel durchgetaktet sind, die jetzt nicht innerhalb von 17 Sekunden ausverkauft sind und sowas. Und sowas kann auch eine Option sein, genauso natürlich wie die klassischen Herbstmarathons. Ne? Die kennen wir auch, die stehen bei vielen, vielen Triathleten so auf dem Programm, gerade wenn man so vorhat, irgendwie ein Stück weit vielleicht vom Trainingsvolumen abzurücken, weil man sagt, hey, so, ich sag jetzt mal um und bei, wenn wir bei einer Langdistanz bleiben, kurz 12, 13, 14 Stunden im guten Durchschnitt in einer Woche, das ist mir jetzt vielleicht gerade zu doll. Dann kann man mit der Hälfte der Trainingszeit, um mal irgendwas zu sagen, immer noch hervorragende Marathonleistung hinlegen zum Beispiel. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, ob man, auch das erleben wir im Power-and-Pace-Spektrum in der Community, ob man sich nicht irgendwo vielleicht noch für sportlich noch höhere Aufgaben vielleicht sogar qualifiziert hat und irgendwie sich einen Slot ergattert hat für Nizza, für Kona, für Taupo, wo auch immer. Und alles ist möglich. Ich meine, klar, gewisse Dinge davon erfordern auch ein kleines bisschen Planung. Aber von der Ambition her und Co. finde ich es völlig richtig und wichtig, das auch einzig und allein erstmal davon abhängig zu machen, ob man dazu Bock hat, ja oder nein.
Ja, du hast es schon angesprochen, so Sachen wie der Ötztaler Radmarathon oder auch der Berlin-Marathon. Das geht so kurzfristig nicht. Da muss ich mich Anfang des Jahres auf jeden Fall zu committen und da schon abschätzen, werde ich darauf Lust haben, weil es eben mit Verlosung läuft und so weiter und man nicht einfach so an den Startplatz kommt. Es gibt aber genug Veranstaltungen, wo das jetzt noch ja mehr oder weniger kurzfristig möglich wäre. Gibt es noch weitere Aspekte, die ich beachten sollte, wenn ich so kurzfristig meine zweite Saisonhälfte plane? Welche Fragen sollte ich mir dabei stellen?
Also wenn ich das so sage mit dem Bock haben, dann, wie gesagt, drücke ich das so plakativ aus. Aber was ich damit ja eigentlich sagen möchte, ist, dass so gewisse sportliche Ziele, gerade wenn die am Ende Spaß machen sollen am Wettkampftag selber, ja auch eine gewisse Ambition erfordern innerhalb des Trainings. Also machen wir mal das klassische Beispiel mit einem Marathon. Und ich unterstelle jetzt mal, dass der Power and Pacer, der ist ja sowieso, gehört ja zur ambitionierteren Kategorie des Triathleten, weil der trainiert schon mal strukturiert, der macht sich da irgendwie Gedanken, der verfolgt vielleicht einen Trainingsplan, vielleicht hat der auch Wettkampfziele und so weiter. Das würde ich jetzt schon mal durchaus als etwas höher ambitioniert einstufen. So, und das ist ja auch, sind ja die klassischen Athleten, die sich, wenn sie an einen Marathon denken, vielleicht auch schon da irgendwie eine Zielsetzung setzen. Zielsetzung 1, ich will das Ding finishen. Ja, ich laufe vielleicht den ersten und ich möchte den mal ins Ziel bringen. Zielsetzung 2, alles, was mit irgendwelchen Zeiten zu tun hat für Leute, die entweder jetzt schon mal einen Marathon gelaufen sind im Zuge von einer Langdistanz oder vielleicht auch schon Erfahrung haben im Marathonlaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, sobald eine Ambition reinkommt, bin ich immer der Meinung, dass auch eine gewisse Struktur in irgendeiner Form nötig ist. Und jetzt, ehrlich gesagt, sage ich das gar nicht wegen, um jetzt irgendwie irgendwelche Ziele zeitlicher Natur zu erreichen, sondern ich sage das vor allen Dingen erstmal im Sinne der, klingt jetzt blöd, aber im Sinne der Gesundheit und im Sinne des Belastungsmanagements. Ne? Man ist dann vielleicht, es könnte die Variante geben, dass man übermotiviert an so ein Ziel rangeht und sich überlegt, okay, ich bin jetzt fürs Ironman-Training bisher meine 30, 40 Kilometer die Woche gelaufen, jetzt mache ich mal 60 bis 80, weil ich habe ja mehr Zeit. Ne? Ich kann ja jetzt viele, viele Stunden mehr laufen in der Woche und mich auf den Marathon vorbereiten. Weiß ich nicht, ob das gut geht. So, gleichzeitig finde ich, dass so eine Struktur auch immer natürlich ein guter Gradmesser ist dafür, dass man eine gewisse Trainingsroutine hat, dadurch auch eine Routine im Alltag hat, eine Routine in jedem Tag hat, eine Routine in der Woche hat und irgendwann geht es einem dann ja deutlich leichter von der Hand, sich auch fürs Training irgendwie motivieren zu können und zu wissen, warum man das jetzt gerade tut und so weiter. Für all diese Struktur, für die Ambition und Co. braucht es aber natürlich als erstes mal irgendwie eine gesunde Motivation, ja, also eine intrinsische auch in irgendeiner Form. So, nicht jetzt eine, die man vermeintlich haben muss, weil man sich mal irgendwann vor einem Dreivierteljahr für einen Marathon angemeldet hat und es dann knüppelhart ist, die ersten 4 Wochen sich aufzuraffen und man sich eigentlich jeden Tag vorm Loslaufen fragt, warum tue ich mir das eigentlich an? Das ist was bei der Sache, glaube ich, dass das keine gesunde Basis ist, um sich irgendwie auf so ein Rennen vorzubereiten, sondern es braucht schon eben diese intrinsische Motivation, diesen leichten Hunger da drauf, der muss nicht so groß sein wie für den Hauptwettkampf, ja, der muss jetzt vielleicht nicht so groß sein wie für Rot, Frankfurt, Hamburg, welche Mitteldistanz, olympische Distanz auch immer, aber der sollte schon in irgendeiner Form da sein, um sich nachhaltig, vernünftig auf so ein späteres Saisonhighlight vorzubereiten. So, und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Bock haben ist irgendwie wichtig. Ich beschreibe es mal so, den Bock muss man jetzt nicht am 8.7. haben, nachdem am Tag vorher rot gewesen ist. Ja. Der kann dann da sein, ja. Das ist okay. Dann darf man beim ersten Treppensteigen auch einen herben Dämpfer in der Motivation erhalten, weil man vielleicht gerade feststellt, es läuft dann doch nicht so gut, wie man sich erhofft hat. Und dann ist es immer noch okay, wenn man mal ganz locker 2, 3, 4 Wochen auch Abstand hat vom strukturierten Training. Und selbst wenn man die hat, dann haben wir immer noch erst Ende Juli. Ja, wenn ich also vorhabe, irgendwo im Herbst einen Marathon zu laufen, Richtung Ende September, Mitte Oktober, Anfang Oktober, wann auch immer alle sind. Ne, wir kennen ja die einschlägigen Termine für München, Köln, Frankfurt, Berlin, was es alles so gibt, ja, dann ist das immer noch genügend Zeit, weil das ist halt was ich ganz wichtig finde. Es braucht niemand ungeduldig werden, weil wer es geschafft hat, irgendwie schon mal eine olympische Distanz richtig gut, eine Mitteldistanz richtig gut oder auch eine Langdistanz richtig gut zu finishen oder sich darauf vorzubereiten und gut drauf zu sein, der wird es auch hinbekommen, einen Halbmarathon oder einen Marathon zum Beispiel zu laufen. Ne? Also das da, wie gesagt, finde ich es ganz wichtig, dass man da entspannt bei bleibt. Auch an alle die, klassisches Beispiel, man hat vielleicht 2, 3 Mitteldistanzen gemacht und macht dann noch einen Marathon, ganz entspannt. Wenn man es hinbekommt, hinten drauf einen halben zu laufen, dann bekommt man es auch hin, einzeln isoliert einen Marathon zu laufen. Aber wie immer braucht es auch dafür eine sinnvolle Vorbereitung. Und das sage ich, wie gesagt, vor allen Dingen deswegen, weil es ja in der Vorbereitung dahin schon Spaß machen soll und am Wettkampftag selber natürlich auch. Ne? Und dazu gehört jetzt alles dazu, was irgendwie Training angeht, was aber vielleicht auch Wettkampfverpflegung angeht, was dann, wie gesagt, vor allen Dingen Verletzungsprävention, Gesundheit, Belastungsmanagement angeht und das dann auf jeden Fall mit einbezogen werden muss.
Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen. Wer kann, darf, sollte sich denn was zutrauen? Also wie setze ich mir ein realistisches Ziel?
Also wir müssen ja immer überlegen, woher wir kommen. So, und der klassische Power and Pacer, der wettkampforientiert trainiert, also alle Kategorien, namentlich Allrounder, Qualifier, Finisher und Champion. Ja, wir lassen jetzt den Mover ein kleines bisschen vielleicht außen vor, weil der hat jetzt nicht unbedingt als Hauptziel irgendwie einen Wettkampf, wie auch immer geartet, gut zu finishen. So, und alle die das machen, ich meine, da reden wir ja immer davon, dass das selbst in kleinster, in sehr dicken Anführungsstrichen, die Leute da draußen haben es gerade nicht gesehen, wie ich es vorgemacht habe, selbst in kleinster Form sprechen wir von einer Vorbereitungszeit von ja trotzdem 5, 6 Stunden Training in der Woche, die auch der Allrounder auf jeden Fall aufwendet, um sich auf eine olympische Distanz als Beispiel vorzubereiten. Also ich habe jetzt mal die vermeintlich kleinste Wettkampfkategorie genommen und die vermeintlich Kategorie mit dem geringsten Trainingsvolumen im Vergleich zu den anderen. So, und das sind dann 6 Stunden in der Woche und das, ganz ehrlich, ist immer noch mehr, als man normalerweise aufwenden würde, wenn man sich jetzt irgendwie auf den ersten Marathon vorbereiten würde, ja. Und also in moderater Form, jetzt nicht hier, um Bestzeiten zu erreichen. So, jetzt ist klar, ein Teil davon ist Schwimmen, ein Teil davon ist Radfahren, das ist jetzt nicht sonderlich gezielt im Hinblick auf einen Marathon. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch der Allrounder, der sich irgendwie vorbereitet, der wird auch seine 20, 30 Kilometer im guten Schnitt in der Woche laufen. So, und das ist prima. Und das würde dann auch ausreichen, um perspektivisch einen Marathon laufen zu können. Ja, wichtig ist dann natürlich immer eine realistische Zieleinschätzung. Also ich würde mir mit dem Trainingspensum jetzt nicht sinngemäß, wenn ich nicht gerade ein ehemaliger Läufer wäre oder so, vornehmen, den ersten Marathon unter 3 Stunden zu laufen. Aber wenn man sich denkt, hey, ich habe jetzt mal hier eine Olympische gemacht, ich habe gut trainiert, ich war gesund, den größten Teil des Jahres über und jetzt würde ich mich nochmal spezialisieren und habe mal vor, in 2,5 Monaten einen Marathon zu laufen, dann würde ich sagen, machen. Also völlig, völlig okay, das kann man in jedem Falle tun. Ja. Dann gerne wieder ne, realistische Zielsetzung, also den Marathon zu finishen. So, und ich sage das vor allen Dingen immer deswegen, weil das ist schon ein hehres Ziel. Ne, das sage ich ja auch bei jeder Langdistanz und Co. Also wenn es hier immer auch um Zeiten geht, auch in der Welt des Triathlons, dann möchte ich gerne der sein, der versucht, das so ein kleines bisschen auch da manchmal den Druck rauszunehmen. Und man muss nicht den Marathon unter 4 Stunden laufen, damit das ein Erfolg wird, sondern allein einen Marathon irgendwie gut und solide zu finishen, ist schon eine ganz herausragende Leistung. Und da bin ich mir sicher, dass das auch ein Allrounder schaffen kann, der bisher das Jahr über nach den Trainingsplänen trainiert hat.
Ja, und auch, also um da nochmal einzuhaken, gut und solide würde ich an der Stelle so definieren, dass man einigermaßen gut gelaunt über die Ziellinie läuft und nicht krabbelt oder eben komplett einbricht hinten raus.
Ja, ganz genau. Und da gehört aber ja auch schon hinzu, ich meine, jetzt sind wir schon beim Wettkampf selber. Und das ist das auch wieder, was ich meine, was vielleicht so ein bisschen meine These unterfüttern soll. Der Allrounder hat auch gelernt in den letzten Trainingswochen und Monaten, wie man sich gegebenenfalls im Training sinnvoll ernährt. Der hat auch irgendwas mitbekommen zum Thema Wettkampfernährung. Da hat er in diesem ganzen Power-and-Pace-Kosmos eine gewisse Vorerfahrung gesammelt. Da hat er sich für sein Rennen mit auseinandergesetzt. So, und ganz ehrlich, da ist schon jeder Allrounder ein sehr ordentliches Stückchen weiter als ein sehr großer Teil der reinen Marathonläufer, die das nicht unbedingt machen. So, und wenn es jetzt um ein solides Finish geht und wir möchten den Marathon in, ich sage jetzt einfach 4,5 Stunden oder unter 5 Stunden, egal, finishen, dann ist nun mal der vielleicht größte Schlüssel zum Erfolg, klar, neben dem Training, aber die sinnvolle Ernährung. So, und wenn das funktioniert, ja, dann tritt genau das ein, was du gesagt hast, dann kann es zu einem soliden und souveränen Finish kommen. Wenn man mal zwischendurch gehen muss, ja, dann muss man mal gehen. Das gehört dazu, das ist völlig fein.
Ja.
Und das ist total in Ordnung. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja, ne, man soll am Ende happy mit der Leistung sein. So, und das darf jeder für sich bewerten, ab wann er das ist. Und ich finde, man darf das auch sehr gerne schon sein, wenn es zum Beispiel der erste ist und man hat es einfach, ja, wie gesagt, solide gefinisht, was auch immer das bedeuten mag für den Einzelnen.
Ja, genau. Ich würde gern so ein bisschen auf die Ambitionen zu sprechen kommen, wie viel Aufwand das Ganze in der zweiten Saisonhälfte noch sein kann oder darf und wann es gegebenenfalls zu viel wird.
Mhm.
Kannst du dazu
spontan schon was sagen? Achso, war das schon die Frage? Also,
es war keine sauber formulierte Frage,
nein,
aber so,
gut,
dass wir uns
gut
da so, über, so
ich,
anpassen.
Ich nehme den Ball mal auf. Und mein erster Eindruck ist gerade gewesen, also das habe ich ja schon einleitend gesagt, ich finde so eine zweite Saisonhälfte, die darf beides sein, die kann dazu führen, dass man sagt, hey, ich mache jetzt trotzdem nochmal das andere Beispiel, ich habe mich jetzt für Kona oder für Nizza qualifiziert und das, was dann die Vorbereitung bis dahin ausmacht, ist, Achtung, das ist mir ganz wichtig, dass die jetzt nicht nochmal mehr und mehr und mehr wird, ja, also nur weil wir uns für eine WM qualifiziert haben, heißt das nicht, dass wir jetzt nochmal mehr trainieren müssen, sondern wir haben ja schon sehr gut genug trainiert, um uns für eine WM zu qualifizieren, dann reicht das auch aus.
Ja,
ja? Also das will ich vielleicht nur einmal so nach oben hin so ein Stück weit abgrenzen. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, wenn man sich jetzt einen klassischen Aufbau von einer Saison anguckt, dann ist im Oktober weniger Training als im Dezember und im Dezember weniger Training als im Februar und im April ja, auf jeden Fall vielleicht so was wie der Peak. Das muss ich dann nicht noch weiter und noch weiter und noch weiter steigern. Also bitte nach oben hin den Deckel finden, als dass man sagen kann, wenn das Training der letzten 3-4 Monate, sage ich jetzt einfach mal, welches ich gehabt habe, um mich dann in den einschlägigen Rennen vielleicht sogar für eine WM zu qualifizieren, gut funktioniert hat, check, dann ist das super. Und dann soll das auch weiterhin klappen. Und die Grundvoraussetzungen sind, hat man das gesund überstanden, ne? Hat man sich auch nie irgendwie wirklich so richtig, richtig überlastet gefühlt, konnte man immer gut regenerieren. Sportlich brauchen wir ja nicht drüber reden, es war ja offensichtlich schnell genug, um sich qualifizieren zu können und das ist ja schon klasse. So. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Grenze nach oben vielleicht auch ein Stück weit. Sobald
und
ich
die
jetzt,
Motivation dürfte ja auch da sein, weil sonst hätte man den Slot nicht angenommen.
Ja, genau. Und ich sag mal, ne, auch da nochmal zur Abgrenzung. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass man in der Woche drauf nach dem Qualifikationsrennen sofort wieder weitermacht. Das ist, ich stelle nochmal heraus, geduldig bleiben, erstmal gut erholen. Weil alles, was danach auch an Training folgt, die Form ist ja da, ganz offensichtlich. Ne? Sonst,
ja,
sonst hätte man sich nicht qualifiziert und ein sehr gutes Rennen gemacht. So, das Einzige, was man dann tun muss, ich sag's mal sehr einfach jetzt ausgedrückt, ist, dafür zu sorgen, dass genau diese Form nochmal wiederkommt, an einem Tag bestenfalls. Und das ist, wenn dann Ironman WM in Nizza ist oder in Kona ist oder in Taupo ist, je nachdem, wofür man sich jetzt gerade qualifiziert hat. So, und wie man dahin gekommen ist, das weiß man ja. Da kann man ja für sich überlegen, was man die letzten Wochen so gemacht hat, zum Beispiel einen Plan von Power & Pace zu verfolgen. Um den aber gut verfolgen zu können, braucht es auf jeden Fall eine sinnvolle Regeneration vorher von dem Rennen und eine gewisse Frische und so weiter. Ne? All das, was ich eben angesprochen habe, auch zur intrinsischen Motivation, Bock zu haben, diesen Plan erfüllen zu können. So, und das ist ja so ein Stück weit jetzt irgendwie der vielleicht, ja, das vielleicht größte Volumen, was so ein Training dann hergeben könnte, wenn wir denn dann ein sportliches Triathlon-Ziel hätten, welches quasi auf gleicher Ebene liegt wie der Qualifikationswettkampf. Ne? Also wenn wir dann sagen würden, uns ist jetzt das Rennen in Kona genauso wichtig wie der Ironman in Hamburg, bei dem wir uns qualifiziert haben, als Beispiel.
Ja.
So, und darunter kann es ja gewisse Kategorien der Spezialisierung geben oder auch Kategorien, wo man jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt ne, die Restformvernichtung, wie du es so schön gesagt hast, noch bei irgendeinem anderen Triathlon rumbringen. Und jetzt ist die Frage, würde man sich freiwillig nochmal eine Langdistanz aussuchen? Kann natürlich auch sein, ne, weil vielleicht hat man Lust, sich zu einem späteren Rennen zu qualifizieren fürs nächste Jahr. Dann gilt quasi ähnliches Prinzip, wie ich es gerade genannt habe. Ne? Dann will man nochmal an einem Tag an den Punkt kommen, dass man sagt, hey, in, weiß ich nicht, ich mache jetzt einfach das Beispiel, in Hamburg ist mir ein Fehler unterlaufen, da habe ich irgendwie Probleme mit der Verpflegung gehabt, deswegen habe ich mich nicht qualifiziert, aber ich traue mir zu, das noch zu schaffen und deswegen habe ich mich gemeldet für den Ironman in Italien und das ist jetzt meine Variante. So, und dann will ich ja das Gleiche, ich will eigentlich nochmal genauso gut drauf sein, ich will ein, zwei Fehler weniger machen und möchte dann, dass es vielleicht reicht für eine Quali für 2025. Sobald man anfängt, dann sich irgendwie etwas niedrigere und wieder dicke Anführungsstriche Ziele zu setzen oder vielleicht spezialisierte Ziele zu setzen, dann kommt man auch ganz getrost mit weniger Umfang aus. Ne? Wir müssen uns immer überlegen, nochmal, die Form ist ja da. Ja? Also egal, welche Spezialisierung wir vornehmen, wenn ein, ich mache jetzt das Beispiel, ein Finisher oder ein Qualifier den Finisher und oder Qualifier-Plan in den letzten 4-5 Monaten durchgezogen hat, dann ist der sowieso schon 30-40 Kilometer die Woche gelaufen. Dann kann der sich sehr gerne auf einen Marathon spezialisieren, ja, sehr gerne natürlich auch den Marathon-Trainingsplan nehmen, den wir dann anbieten im Hinblick auf das Datum XY. Und der wird am Ende feststellen, dass das nicht unendlich viele Laufkilometer mehr sind. Ne? Also da wird dann klar, weil die Gesamtbelastung natürlich etwas geringer ausfällt, vielleicht, ich sage jetzt mal, der ein oder andere Kilometer mehr da sein. Vielleicht ist das, um eine Größenordnung zu nennen, 10% mehr laufen. Vielleicht sind es 20%, aber es ist jetzt auf gar keinen Fall 50%. Ne? Wir fangen jetzt nicht an, hier auf einmal 60 Kilometer die Woche zu laufen oder 70 oder 80. Also vielleicht in ganz, ganz kurzen Ausnahmen mal 60, wenn dann doch mal 4-5 Einheiten vielleicht sogar in der Woche da sein sollten und wir sind eigentlich nur 3, maximal 4 gewohnt. Okay, fair, dann kommen vielleicht mal 15 Kilometer obendrauf, aber wie gesagt, mehr dann auf gar keinen Fall. Und das ist so eine gewisse Größenordnung, bei der wir dann sagen können, sinngemäß, es kann, wird eigentlich eher einfacher dann danach. Und das darf auch so sein, weil, wie gesagt, wir haben ja unser Peak-Highlight schon hinter uns und wollen uns jetzt vielleicht auf irgendwas spezialisieren. Und jetzt habe ich gerade von Marathon gesprochen. Man könnte das genauso gut auf einen Radmarathon transponieren. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, wir sind bisher als Qualifier-Finisher jede Woche, ich sage jetzt mal, 6 bis 8 Stunden Rad gefahren, ja, dann kann man sich auf einen Radmarathon vorbereiten, dann wird man aller Voraussicht nach weiterhin, ich sage mal einfach, 6 bis 8 Stunden Rad fahren. Vielleicht gibt es die ein oder andere Woche, wo man sagen kann, hey, ich werde am Wochenende noch mal ein bisschen was Längeres fahren. Es ist sicherlich auch einfacher, wenn man sich jetzt darauf spezialisiert und man vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch gar nicht mehr schwimmen geht, dass man sagen kann, okay, dienstags abends statt jetzt irgendwie 1,5 Stunden zu fahren und man war morgens schon 1 Stunde schwimmen, fahre ich jetzt halt 2 Stunden und kann morgens aber ausschlafen oder länger schlafen. Das kann natürlich auch funktionieren an der Stelle. Will sagen, auch da ändert sich das Training nicht gravierend. Ne? Man würde dann vielleicht ein bisschen spezieller werden. Bleiben wir beim Beispiel, wenn man jetzt den Radmarathon fährt, dann macht es mit Sicherheit Sinn, nochmal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen dickere Gänge zu fahren, vielleicht ein bisschen berghochfahren zu üben, weil das ist jetzt so das Erste, was mir dann immer in den Sinn kommt, was halt dann doch anders ist als bei einem fünfstündigen 180 Kilometer Radsplit beim Triathlon. Es hat halt, geht halt meistens mit mehr Höhenmeter einher, für gewöhnlich. Mhm. Und da darf man gerne vielleicht so die passiven Strukturen ein bisschen drauf vorbereiten. Aber auch da sei gesagt, alleine zum Beispiel das Thema Wettkampfverpflegung, ja, das funktioniert ja. Das hat man alles geübt, oft genug, sodass man sagen kann, hey, genau das mache ich jetzt beim Radmarathon ähnlich. Und damit habe ich schon mal wieder die sehr, sehr gute Basis gelegt. Und ob das sinngemäße Radsplit dann 180 Kilometer lang ist oder 260, ja, das ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, egal. Ich muss dafür danach dann keinen Marathon laufen. Das macht das Leben schon deutlich leichter auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich da auch jeden Finisher und Qualifier zum Beispiel jetzt drauf vorbereitet. Und auch mit durchaus weniger Gesamttrainingsvolumen ist das in jedem Falle machbar. Also man darf dann nicht denken, dass man die bisherigen 12 oder gar mehr Stunden in der Woche auf einmal 1:1 ins Radtraining überträgt oder sowas in der Art, sondern man kommt dann auf jeden Fall auch mit mehr aus. Mit weniger aus, Entschuldigung.
Ja. Genau. Bei welchen Events bedarf es denn überhaupt einer spezifischen Vorbereitung und was könnte man einfach so mitnehmen? Indem man sich natürlich irgendwie weiter bewegt auf einem gewissen Niveau, weil es Spaß macht und sich dann aber trotzdem an irgendeine Startlinie stellen.
Ich glaube, und jetzt wieder eine steile These, ich glaube, fast alle Events, die uns so einfallen und über die wir so gesprochen haben, die erfordern zwar ein bisschen spezifisches Training oder sagen wir mal Spezifität, ist das das Wort? Hoffe ich.
Ja.
Gut. Will sagen, das muss nicht nur im Training sein, es kann auch in der Ernährung liegen, es kann auch im Material liegen, es kann auch, weiß ich nicht, an den Trainingsbedingungen liegen und jetzt nicht zwangsläufig an den Trainingsinhalten und so weiter. Aber um jetzt mal, wie gesagt, meine steile These aufzustellen, ich sag mal 70-80% der Basis hat man mal locker gelegt, um das machen zu können. Ich mache nochmal das Beispiel, wenn wir jetzt einen Marathon laufen, ja, dann müssen wir vielleicht die Ernährung ein kleines bisschen dahingehend anpassen, als dass wir vorher eben nicht Rad fahren und nochmal eben präzise gucken müssen, wenn wir den Marathon bei einer vermutlich etwas höheren Intensität laufen, als wir das innerhalb einer Langdistanz machen würden, sind wir dann immer noch gut vorbereitet, was die Wettkampfverpflegung angeht. Heißt, wir suchen uns mal 2-3 Trainingseinheiten raus und versuchen mal bei Wettkampf-Marathon-Pace irgendwie 40, 50, 60 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufzunehmen. Fertig. Und das war's. Und das meine ich mit Spezifität, dass man da hingeht und das nochmal ein kleines bisschen präziser beantwortet. Aber hey, die Form ist schon da. Kilometer sind genug gelaufen. Wettkampfernährung für gewöhnlich klappt auch gut. Es geht also wirklich nur noch um absolute Details. Und das ist das, was ich meine. Wenn man jetzt nicht gerade vorhat, keine Ahnung, noch irgendeinen 1200 Kilometer Radmarathon anzuhängen, bei dem es dann ganz viel um Übernachtfahrten geht, bei denen es ganz viel um was auch immer, was für spektakuläre Dinge geht, dann würde ich sagen, ist man da eigentlich schon gut drauf vorbereitet. Also was soll beim Radmarathon, bei dem man weiß, dass man danach nicht laufen muss, ne? Und wenn der 100 Kilometer länger ist, kann man sagen, okay, cool, das ist eine Herausforderung und der hat jetzt auch 4000 Höhenmeter, das sind 3000 mehr als jeder Ironman hat. Auch fein. Und dann braucht es ein bisschen spezifisches Training, wie ich es gerade genannt habe. Dicker Gang, dann brauche ich ein bisschen Spezifität beim Material und muss nochmal eben einmal überprüfen, habe ich vorne jetzt eigentlich eine Kompaktkurbel drauf und was ist eigentlich mein größtes Ritzel hinten und so. Aber die Leistungsfähigkeit als solche, ja, die bringt man mit. Den Fettstoffwechsel, den bringt man mit. Die Wettkampfverpflegung, die bringt man mit und so weiter. Und das sind alles Dinge, die, das ist das, was ich meine, mit 70-80% der Basis, um so sinngemäß was zu sagen, das ist auf jeden Fall gelegt. Deswegen kann ich quasi nur jeden ermutigen, sowas in der Art auch dann auszuprobieren und einfach zu machen. Und vielleicht vorher zu gucken, was ist die besondere Herausforderung dieses Rennens? Also beispielsweise fährt man vielleicht irgendwann in der Dunkelheit oder ist dann doch bergab laufen, weil man hat sich vorgenommen, irgendeinen Ultra-Trail zu laufen oder sowas in der Art. Ist das dann vielleicht doch eine Herausforderung, wo man sagen würde, okay, so mit Intensität bergunter zu laufen, vielleicht auch über Stock und Stein und Co. zu laufen und nicht auf Asphalt, das kennt man jetzt noch nicht. Da braucht man noch mal ein bisschen Übung drin und das will man vielleicht vorher ein paar Mal ausprobiert haben. Aber da reden wir wirklich einfach von quasi Details, von ein paar speziellen Details, aber nicht mehr jetzt davon, dass man da irgendwie das Training, weiß Gott, wie gravierend verändern muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Genau.
Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, da geht es ja auch nicht um die Leistungsfähigkeit, sondern eher um technische Aspekte.
Ja, genau, es hat ein bisschen was Körperliches, ne? Wenn ich jetzt an die Knie denke, dann ist 4000 Höhenmeter
Ja,
halt was
ja.
anderes. Und da wird es halt so sein, vielleicht nochmal zur Erklärung, warum ich das sage, da wird es halt so sein, dass ich da sicherlich irgendwann eine gewisse Ermüdung habe, die eintreten wird, die Gefahr ist ein viel zu großes Wort, aber vermutlich es so sein wird, dass ich irgendwann ein Stück weit auch an motorischen Fähigkeiten einbüßen werde, dadurch halt eine niedrigere Trittfrequenz fahren werde. Und es ist halt immer so, Leistung setzt sich zusammen als Produkt aus Trittfrequenz und Kraft. Je niedriger meine Trittfrequenz, desto mehr Kraft benötige ich bei gleicher Leistung. So, jetzt davon ausgehend, dass ich natürlich, wenn ich am Ende beim Ötztaler Radmarathon das Timmelsjoch hochfahren muss, dann brauche ich halt eine gewisse Leistung. Ja, also da kann ich nicht mit 100 Watt hochfahren, weil dann
Ja.
kippe ich um, sondern ich sage jetzt mal, um mal irgendwas zu sagen, da sind wahrscheinlich mindestens 2,5 Watt pro Kilo Körpergewicht einfach nötig, um diesen Berg zu erklimmen. So, dann braucht es dafür die
Ja.
passende Übersetzung, das, was ich eben gesagt habe, ne? Kompaktkurbel vielleicht, hinten ein, keine Ahnung, 30er Ritzel. So, und halt eine kleine Gewöhnung der passiven Strukturen, also gerade so der. Ja, letztendlich den Sehnen und Bändern, aber auch den kleinen Muskelgruppen, zum Beispiel rund ums Knie, rund ums Sprunggelenk, rund um die Hüfte und so weiter, die ich daran gewöhnen muss, dass die jetzt bei diesem Rennen auch in Stunde 7 und 8 nochmal irgendwie ordentlich berghoch fahren müssen und einen relativ großen Krafteinsatz bringen müssen. Und das ist halt einfach anders als bei einem Ironman, weil da fahre ich halt 5, 6 Stunden. Da kann ich auch mit 150 Watt am Ende fahren und komme gut voran, weil keine oder wenig Höhenmeter im Weg sind. So, und dann ist das halt in wieder Anführungsstrichen einfacher. So, beim Timmelsjoch bleibt es mir nicht anders übrig, als dass ich dann einen gewissen Kraftanteil am Ende noch einsetzen muss. Und da will ich einfach ein kleines bisschen drauf vorbereitet sein. So, was jetzt aber eine Sache ist, also bitte nicht denken, dass man da vorher jetzt irgendwie 2 Wochen Trainingslager in den Pyrenäen buchen muss, um irgendwie das fahren zu können, sondern das kann auch jeder Flachland-Tiroler machen, indem er einfach. Jeder kennt es aus dem Trainingsplan, gewisse K3-Intervalle fährt, mal die Trittfrequenz runterreguliert auf irgendwie 75 Umdrehungen, auf 70, auf 65 Umdrehungen. Das kennt jeder Finisher und jeder Qualifier aus dem Trainingsplan. Zwar jetzt nicht sonderlich häufig, aber hin und wieder ist es vorgekommen. Und das ist genau das, was ich damit meine. Und das reicht dann dicke aus. Und ob man das am Berg fährt oder in der Ebene, das ist herzlich egal erstmal.
Ja, vielleicht auch in dem konkreten Fall das Athletiktraining nochmal intensivieren
Super.
und stärker ausbauen für die knieschützende Muskulatur und Treppensteigen hast du, glaube ich, auch mal erwähnt, dass das, also wenn wir jetzt hier in Hamburg sind, ich wüsste jetzt zugegebenermaßen nicht, wie ich mich auf den Ötztaler hier hätte vorbereiten sollen. So oft kann ich den Vaseberg gar nicht fahren, aber Treppen gibt es durchaus auch, die ich hochlaufen könnte.
Ja, das ist immer das, was ich empfehle, wenn es um alternatives Training geht fürs Radfahren. Ne, dann sage ich immer, bevor du flach läufst, dann such dir lieber ein paar Treppen und steig die. Weil Treppensteigen, wenn
Ja.
man sich kurz mal den Bewegungsablauf vor Augen führt, dann kommt der dem Radfahren sehr nahe. Ne? In dem Fall muss ich halt nicht quasi mit der Gewichtskraft die Kurbel nach unten drücken, wenn man so will, sondern drücke entgegen der Gewichtskraft meinen Körper nach oben. Vom Prinzip her aber eine sehr ähnliche vergleichbare Muskelgruppe oder mehrere, die ich dafür benötige, um dieses Bewegungsmuster zu absolvieren. Und deswegen kommt es halt der Sache sehr nahe. Also, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal in diversen Live-Q&As gesagt und so, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin im Urlaub, ich nehme kein Rad mit, will aber irgendwie ein bisschen für Ersatztraining sorgen, dann würde ich sagen, also bevor du vielleicht zu viel flach läufst, was dann wiederum ein gewisses Risiko gegebenenfalls mit sich bringt, geh halt wandern. Also mach halt 4000 Höhenmeter, vielleicht ein bisschen viel, aber 2500 Höhenmeter bei einer
8000.
30 Kilometer Wandertour und dann ist das ganz fein und das wird sich aufs Radfahren ganz hervorragend auch auszahlen. Plus natürlich auf die anderen, also aufs Laufen natürlich auch. Ne? Das ist natürlich ein großer, auch kardiovaskulärer Benefit, den ich davon habe. Viel Belastung der Haltemuskulatur und so weiter und so fort. Also völlig richtig, genau.
Ja. Wir haben jetzt von den Einzeldisziplinen des Triathlons gesprochen. Welchen Vorteil bietet es denn vielleicht auch im Hinblick auf die nächste Saison, wenn ich mich zum Saisonende auf so eine Disziplin verstärkt fokussiere? vielleicht ohne die anderen komplett außen vor
ja,
zu lassen.
Ja, und ich sag mal, da ist natürlich immer das Highlight dann der Marathon, ne? Also wo kann die Reise hingehen? Wenn man sich mal fokussiert auf die Laufleistung konzentriert, das kann man jetzt aber genauso gut abstrahieren für den vielleicht ehemaligen Läufer, der vom Marathonlaufen kommt und der tendenziell sagen würde, ich habe eine Radschwäche. Das kann aber auch genauso gut jeden zweiten Triathleten betreffen, der sagt, naja, meine Schwimmleistung, die ist jetzt nicht exorbitant gut, da kann ich nochmal so ein kleines bisschen dran arbeiten. Das kann man sich natürlich alles überlegen. Wenn man das mit einem Wettkampf verbinden will, dann ist das klasse, dann kann man das gerne machen. Großer Vorteil finde ich ehrlich gesagt immer beim Thema Laufen, damit wir das einmal so ein bisschen vor Augen geführt haben. Das ist natürlich im Triathlon die dritte Disziplin und deswegen leidet die auch immer so ein Stück weit unter der Vorbelastung der anderen beiden. Ja? Mhm. Und eine der häufigsten Fragen, die ich früher gestellt bekommen habe oder so, die sich herausgestellt haben, auch in diesem ganzen Coaching-Prozess mit Age-Groupern und Co., ist ja immer gewesen, dass so eine Laufleistung in einem Triathlon, jetzt vielleicht im Speziellen im Hinblick auf eine Langdistanz, durchaus auch von der eigentlichen Leistungsfähigkeit, die man glaubt zu haben oder die man auch nachweislich gegebenenfalls anhand von Diagnostiken hat, auch irgendwo abweicht. Und das liegt natürlich daran, dass nie so richtig hundertprozentig zu klären ist, was jetzt diese Vorbelastungen, zum Beispiel 3,8 Kilometer Schwimmen und 180 Kilometer Radfahren, mit einem machen. Und das, finde ich, hat manchmal auch so einen gewissen Reiz ausgemacht, zu sagen, so, jetzt weiß ich, wie ich hinten drauf laufen kann, weiß aber auch, naja, ich war da, bin da ja schon logischerweise ordentlich angeschossen in diesen Marathon gegangen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was ich mit meiner Form eigentlich anfangen kann, wenn ich das richtig schön ausgeruht mache. Das ist auch eines der Gründe, warum ich eben gesagt habe, dass man diese Unterschiede in der Intensität beim Marathonlaufen nicht unterschätzen darf. Ne? Also es kann natürlich gut sein, dass wir auf einmal davon sprechen, dass der Marathon isoliert 15, 20 Sekunden schneller gelaufen wird, mindestens mal auf den ersten Kilometern, als man den gelaufen ist zum Ende einer Langdistanz als Beispiel. So, und das fand ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren oder gerade so, als ich noch viele Age-Grouper gecoacht habe, fand ich das immer durchaus sehr spannend, auch so im Einzelfall rauszufinden, wenn jetzt jemand, machen wir mal ein Beispiel, ambitioniert im Bereich der 12 Stunden unterwegs ist auf einer langen Distanz und der ist vielleicht eine 3,40 gelaufen hinten drauf, um irgendwas zu sagen, wie weit kommt der, was für eine Zielzeit kann der ja, versuchen zu erreichen, 3 Monate später, wenn der das isoliert läuft. So, ist das vielleicht sogar was, wo man sagen kann, dass man da so, ja, ich sag mal zumindest in Richtung der 3 Stunden kommt und jetzt meine ich sowas wie 20, 30 Minuten schneller läuft als hinten drauf, ja. Mhm. Und ich weiß auch, dass immer so, ja, es kursierten auch immer so Annahmen, Faustformeln, ne, so frei nach dem Motto, wenn ich jetzt den Marathon, ich kann den isoliert in 3 Stunden laufen, dann gehe ich mal davon aus, dass ich den hinten drauf in 3,5 laufe. So. Und das war immer so eine Überschlagsrechnung, die aber also selten bis nie funktioniert hat. Ne? Mal war es schneller, mal war es langsamer. Und selbst wenn es in eine Richtung sich bewegt hat, konnte man nicht sagen, warum, weil es halt dann doch sehr viele Einflussfaktoren hat. Und das irgendwie rauszufinden, wie schnell man so ein Ding isoliert laufen kann, das ist natürlich total spannend, ne? Weil das ja.
Gibt es andersrum Faustformeln oder also Erfahrungswerte?
Faustformeln halte ich grundsätzlich nie irgendwas von, weil das halt wirklich so individuell und dann, man muss sich das ja immer überlegen, von was die Laufleistung bei einer Langdistanz zum Beispiel alles abhängt. Also klar, die Leistungsfähigkeit, fair, aber natürlich auch die Ernährung beim Radfahren, ja? Oder, weiß ich nicht, die Aeroposition oder also Dinge, die überhaupt nichts auf dem Papier mit Marathonlaufen zu tun haben. Die ich dann aber natürlich, wenn ich den isoliert laufe, lasse ich die auch alle außen vor. Ne? Da ist herzlich egal, wie mein Hüftwinkel in der Aeroposition eingeschränkt ist, weil ich irgendwie versuche, möglichst aerodynamisch zu sein, weil die Frage stellt sich da nicht. Ne? Ich kann ganz anders die Vorbereitung angehen, auch sogar am Wettkampftag selber, weil ich hingehe und mich warm laufe vor Marathon laufen und dann frisch in dieses Rennen gehe. Ich werde eine ganz andere Intensität mitbringen und alles, was dazugehört. So, und das sind so Dinge, ich will nur sagen, da war man oder da ist man, glaube ich, als Triathlet mit einer Perspektive auf der Langstrecke auch immer so ein bisschen geneigt, so den Blick hin zum einzelnen isolierten Marathon zu werfen und zu überlegen, naja, wo liegt das jetzt, in welcher Größenordnung? Was man beim Radfahren nie machen würde, weil, naja, wenn man jetzt 180 Kilometer mehr oder weniger flach mit 280 Kilometer mit vielen Höhenmetern vergleicht, ja, der hinkt sowieso. Ne? Das ist ja eine ganz andere Disziplin. Aber Marathonlaufen ist nun mal Marathonlaufen. 42 Kilometer, größtenteils flach, größtenteils asphaltiert. So, das kommt der Sache sehr nahe. Und deswegen schickt es sich vielleicht an, da so einen kleinen Vergleich ziehen zu wollen. Und das fand ich ehrlich gesagt auch immer so als kleinen netten Vergleich, den man mal ausprobieren kann und wo man dann ja, wie gesagt, auch mit verhältnismäßig weniger Trainingszeit an den Punkt kommen kann, dass man sagen kann, hey, ich habe das jetzt mal hier getestet und habe festgestellt, ich kann, 40 Minuten schneller laufen auf einen Marathon. Mhm. Und es war ein ganz neues Gefühl, weil ich hier ganz andere Intensitäten gelaufen bin als normalerweise. Man kann sich da vielleicht auch ganz anders vorbereiten, weil man ja alleine schon bedenken darf, dass die Gesamtbelastung in der Trainingswoche durchaus geringer ausfällt und so weiter. Also spannend.
Mhm. Was glaubst du, wie schnell Patrick Lange oder Cat Matthews einen Marathon ohne Vorbelastung laufen
können? Nicht so schnell, wie man denkt. Also klingt jetzt vielleicht doof, aber das ist halt diese vermeintliche Faustformel aus Marathon hinten drauf im Vergleich zu isoliert. Die wird halt immer kleiner, je professioneller es halt wird. Also die angesprochenen oder auch Profi-Triathleten als solche sind schon durchaus in der Lage, Marathons hinten drauf näher, sagen wir es mal so, ihrer persönlichen, auch gegebenenfalls isolierten Marathonleistung zu laufen, als das für einen Age-Grouper, Hobbysportler, Amateursportler, wie auch immer was gilt. Wo die ein Problem mit haben werden, und deswegen sage ich, ist das relativ nahe dran, es wird alleine schon der motorische Aspekt sein. Also wir müssen uns irgendwann überlegen, wir reden jetzt von Marathonzeiten, nehmen jetzt mal eine 2:30 auf den Marathon. Wenn du jetzt versuchst, eine Geschwindigkeit zu laufen, die 15 Sekunden schneller ist auf einen Kilometer, weil du am Ende in der Endabrechnung, keine Ahnung, 15 Minuten sparen willst, ja, dann ist das ein ganz anderes Laufen. Das bist du aus dem Training seltenst gewohnt, dass du mal irgendwie derartige Geschwindigkeiten im Bereich von einer 3:10, von einer 3:5, sowas um den Dreh für einen längeren Zeitraum läufst. Und das müsstest du dann über 2 Stunden und machen. Deswegen, also, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, Patrick wird schon in der Lage sein, irgendwie sowas wie eine 2:20 zu laufen. Aber jetzt reden wir halt von 10 Minuten und nicht von 30.
Ja.
Ne? Und für Cat kannst du das jetzt 1:1 genauso, kannst das genauso sehen. Marathon-Bestzeit war eine 2, weiß nicht, ich glaube damals in Tulsa eine 2:46 und oder 47 und, 48 und, egal. Also signifikant unter 2:50. Das wird dann vielleicht sowas sein wie eine 2:36, 37, wenn ich jetzt gerade schätzen müsste. Aber jetzt halt auch nicht viel, viel mehr. Also die Schere wird kleiner.
Umso besser für uns Age-Grouper, wir können mehr Zeit rausholen.
Ja, und das ist einfach, ich meine, man muss sich ja auch alleine mal die Gesamtbelastung angucken, weil wir jetzt gerade beim Beispiel sind. Aber wenn ein Patrick auf die Laufstrecke geht, dann passiert das nach 4 Stunden 45. Wenn ein Age-Grouper auf die Laufstrecke geht, dann, also, ne, wenn wir jetzt mal sehr plakativ allgemein werden, dann passiert das vielleicht nach 6, 6,5, vielleicht nach 7 Stunden, vielleicht nach 8 Stunden, je nachdem, wo wir da gerade so liegen.
Ja.
Das sind ja schon alleine 2 Stunden mehr, die man in puncto Müdigkeit durchaus einrechnen darf. Ne? Wir sind ja gerade bei
einer... Und da ist der Profi schon im Ziel teilweise.
Ja, ganz klar. Und wir reden da, das ist immer das, was ich denke, wenn ich meine, ich erlebe das ja, keine Ahnung, 8-mal im Jahr, dass ich mir solche Rennen als, also jetzt nicht als Teilnehmer anschaue, sondern als Teilnehmer zwar am Rennen, aber jetzt nicht als Athlet selber, aber da kriegt man ja zumindest mal die Abläufe mit und denkt dann irgendwann so, alles klar, jetzt ist der Athlet endlich im Ziel. Wir haben jetzt mittags um 2, so ungefähr, oder 2:30 vielleicht gerade, wo dann andere auf die Laufstrecke gehen. So. Und das meine ich jetzt in allen Ehren, will damit sagen, das ist ja in puncto Müdigkeit und Co. Fokussierung, also auch die ganzen mentalen Aspekte, ist das ja eine riesige Mehrherausforderung, weil man ja noch sich viel, viel länger belasten muss. Und für die Age-Grouper fühlt sich das ja in Relation genauso belastend an wie für Patrick auch, nur halt 4 Stunden länger im Zweifelsfall. Und das finde ich krass. Also das ist wahnsinnig bemerkenswert. Und Das ist halt das, was ich meine, wenn es jetzt darum geht, ne, wenn wir hier bei der Schere aus isolierten Marathon und hinten drauf gelaufenen Marathon sind, dass das natürlich Faktoren sind, die alle auf diese sinngemäße Schere mit einzahlen. Ne? Deswegen geht die Schere auch immer weiter und weiter und weiter auseinander, weil der eine hat halt 4 Stunden Vorbelastung oder 4,5, vielleicht 5 und der nächste aber vielleicht 6,5 oder 7 Stunden Vorbelastung. So, und dann wird das halt ein anderer Schnack.
Ja.
Genau.
Okay, und auch im Hinblick auf die dann folgende Saison ist es ja vielleicht ganz cool zu wissen, wenn ich so einen Marathon isoliert gelaufen bin und ich habe da Zeit X stehen oder so, dann ist ja meine Laufform, die isolierte, auch automatisch schon mal auf einem höheren Niveau, worauf ich dann wieder im Triathlon-Training aufbauen kann.
Ja, das ist halt, also vielleicht kann ich das nochmal so, ich wollte jetzt gerade sagen abschließen, nicht weil ich abbinden wollte, sondern weil das vielleicht nochmal so ein Aspekt ist, den man sich durchaus vor Augen halten darf, und jetzt meine ich das nicht, um Druck aufzubauen, sondern um wirklich diesen Benefit herauszuarbeiten. Ich habe Monate dafür trainiert, um eine gewisse Form zu erlangen. Das ist herausragend. Und in der Zeit sind ja wahnsinnig viele Prozesse abgelaufen, die mich, ich sage das jetzt so, körperlich ja mindestens schon mal auf ein anderes Level gebracht haben. Ja?
Ja.
Wenn man dann irgendwann rückblickt oder man schaut sich Trainingsergebnisse an und nimmt nur so stumpfe Parameter wie durchschnittliche Laufgeschwindigkeiten, die man noch im November gelaufen ist, die man dann vielleicht im Februar gelaufen ist und die man dann vielleicht im April, Mai gelaufen ist. Dann wird man ja feststellen, ja, dass der Sportler, aus der man noch im Oktober, November war, der hat wenig mit dem Sportler zu tun, der man dann im Mai ist. Also mal mehr, mal weniger, ist klar. Aber das kann ja ein Sportler sein, der, ich mache es jetzt mal wirklich, ne, wir machen das hier ganz plakativ jetzt gerade, ich will meinen Punkt rausarbeiten. Der Sportler im November, der war vielleicht noch 3-4 Kilo schwerer. Das alleine hat schon mal dazu geführt, dass das alles durchaus schwerfälliger war. Der konnte halt nicht problemlos auch nachts um 3, wenn man ihn geweckt hat, irgendwie 250 Watt im Schnitt fahren in den G2-Intervallen. Der hat nicht jede Laufeinheit beendet mit einer 4 vorm Komma, so ungefähr bei der Geschwindigkeit, etc. pp. Also ich glaube, die Leute da draußen werden wissen, was ich sagen will. So, und man hat ihn sich selber auf ein anderes Level gehoben. Und wenn wir jetzt das Ausgangslevel von Oktober nehmen, und dann das vermeintliche Endlevel, ne? Das Neue, das, wo richtig viel im Training auch funktioniert und so. Wir haben ja schon oft im Podcast auch darüber gesprochen, wie geil dann Training sein kann, so in den letzten Trainingswochen, wenn einem irgendwie, was weiß ich, die 4 Stunden Radausfahrt einfach von der Hand geht. Wenn man danach noch eine Stunde koppeln kann, gar kein Thema. Und wenn man an das Oktober-Ich denkt, sagen würde, Alter, ich fahre 2 Stunden und danach habe ich Hunger. Und bin auch aufgeraucht irgendwie, ne? Ich brauche jetzt hier nicht eine halbe Stunde noch länger und so. So, will sagen, 2 sehr unterschiedliche Level. Wenn sinngemäß man es hinbekommt, in die neue Saison zumindest die Hälfte dieses Deltas mitzunehmen, also dass man am Ende sagen kann, wo wir im Oktober vielleicht bei 1 waren und dann im Mai, Juni, Juli bei 9 sind, dass wir vielleicht mit einer 5 oder 6 in die neue Saison gehen. Das ist halt eine sensationelle Voraussetzung, um von diesem Level dann wiederum doll zu profitieren. Ja? Also das klingt wirklich banal und auch jetzt wieder fast schon so, als würde ich hier Werbung dafür betreiben. Aber ich kann auch sagen, aus der eigenen Erfahrung heraus, mit jedem Age-Grouper früher, das beste Jahr war immer das zweite, nicht das erste. Ja? Und man war dann in der Situation, dass der Körper sich daran gewöhnt hat, der konnte auf einmal Intensitäten. Ja, war man vielleicht vorher im Training nicht so gewohnt, zumindest nicht so strukturiert und gezielt. Der konnte solide Umfänge, der ist mit diesen Umfängen auch Woche für Woche aufs Neue klargekommen, ohne krank, ohne verletzt zu sein oder zumindest größtenteils ohne, ne, ist klar. So, und das ist ja ein Entwicklungsprozess, den der Körper da geht, der dauert auch. Das ist ja klar, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber genauso ist es halt auch, der behält es auch ein gutes Stückchen bei, ne, bis hier D-Training stattgefunden hat. Und was man dafür tun müsste, um wieder auf dem Oktober-Level zu landen, ja, da muss man schon monatelang die Füße hochlegen. Und da denke ich persönlich immer, das kann ein total cooler Antrieb sein, um zu sagen, und jetzt wie gesagt ohne Druck, nicht mit dem gleichen Pensum wie jetzt, sondern mit einem reduzierten Pensum am Ende rauszugehen im September, wann auch immer, und sagen zu können, hey cool, ich gehe jetzt hier, ich bleibe bei meiner Skala von gerade, mit einer 4, 5, 6 raus, bin irgendwie gut in Form, lege jetzt nochmal 2 Wochen die Füße hoch und mache mal gar nichts, so, weil ich, was weiß ich, will einfach mal eine kleine Offseason haben oder sowas in der Art Und dann geht es wieder los und dann kann ich auf der 5 am Ende des Tages aufbauen und muss nicht nochmal anfangen zu trainieren und irgendwie erst jegliche Wehwehchen durchleiden und so weiter und hier einen kompletten Formverlust erleiden. Und das finde ich wahnsinnig cool, dass das dann auch möglich ist mit reduziertem Trainingspensum und so weiter. Ne? Und
ja, das, mega
das,
gut.
Also da, wie gesagt, habe ich schon ganz viele positive Erfahrungen mitgemacht, wo man dann feststellt, es war früher bei der Leistungsdiagnostik immer so, ich beschreibe es mal daran, hat sehr häufig gegeben, so ein Spinnendiagramm, welches wir bei Highsize immer rausgeben, wo man, du kennst es, wo man am Ende der Diagnostik immer so gewisse Metriken hat und sich selber in einer gewissen Skalierung wiederfindet. Und dann ergibt sich am Ende ein Bild. So. Und am Anfang ist das Bild, ja, vielleicht eher noch geht so. Und das wird dann ja immer besser von Mal zu Mal, von Diagnostik zu Diagnostik, weil, wie gesagt, der Körper entwickelt sich. Und der schönste Moment ist immer gewesen, wenn man so Diagnostik 1 oder 2 hatte innerhalb einer Saison, also vielleicht dann so die, ich sag jetzt mal, die sinngemäße November-Diagnostik oder dann die Februar-Diagnostik und sagen könnte, guck mal hier, das ist die Anna aus November letztes Jahr und das ist die Anna aus November dieses Jahr oder das ist die Anna aus Februar letztes Jahr und die Anna aus Februar diesem Jahr. Und man konnte sehr häufig erzählen oder ne, auch klar machen, dass das zwei völlig unterschiedliche Sportler sind, dass man die gar nicht vergleichen kann miteinander, weil da hat so viel Entwicklung stattgefunden. Und deswegen, wenn man quasi vermeintliche Restform in Anführungsstrichen nicht vernichtet, also ist ja klar, wie du es gemeint hast, sondern die auch mitnimmt.
Nutzen ist das bessere Wort.
Völlig fein. Man darf hier, ich war jetzt oft genug plakativ, deswegen darf die Überschrift auch locker Restformvernichtung plakativ sein. Und wenn man die quasi mit rübernimmt in die neue Saison, das ist total klasse. Und vielleicht nochmal kurz überlegen, was das eigentlich bedeutet, ne? Mit einer größeren oder etwas verbesserten Form in die neue Saison zu gehen, heißt am Ende des Tages ja auch eine größere Leistungsfähigkeit mitzunehmen. Und eine größere Leistungsfähigkeit als noch im Vorjahr heißt, dass ich in jeder einzelnen Trainingseinheit, die ich dann durchführe, diese erhöhte Leistungsfähigkeit ja wieder mit in den Trainingsreiz stecke. Ganz banales Beispiel. Da, wo ich vielleicht letztes Jahr im Oktober die EB-Intervalle bei 200 Watt gefahren bin, fahre ich die jetzt vielleicht diesen Winter schon von Beginn an bei 230 Watt, sagen wir jetzt einfach. Also knapp 15% mehr. Und diese Mehrleistung, die nehme ich ja mit. Die ist auch wieder ein Mehrreiz, weil ich habe einen größeren Energieumsatz, ich habe einen größeren Umsatz an Kalium, ich habe mehr ATP, was ich umsetzen muss, um diese Leistung vollbringen zu können. So, alles mehr, mehr, mehr. Und das wiederum schlägt sich ja auch nieder in mehr Anpassung am Ende des Tages. Und das ist halt das, was auf vielen Ebenen spannend ist, bei der Entwicklung der Leistungsfähigkeit, aber alleine auch schon beim Energieumsatz. Ne? 15% mehr Leistung treten heißt halt auch 15% mehr Energie umsetzen zu gleicher Zeit. Was in puncto Gewichtsregulation irgendwas ist, was halt super einfach ist. Ne? Was dann das Leben deutlich leichter macht. Und das ist cool.
Du hast eben gesagt, du wolltest keine Werbung machen. Wir wollen auf jeden Fall Werbung machen. Und deshalb dürftest du abschließend gern nochmal die Laufpläne pitchen, die die Power & Pacer erwarten können.
Wenn ich sage, ich will keine Werbung machen, dann sage ich das ja deswegen, weil ich eigentlich möchte, so wie eingangs gesagt, dass jeder erstmal Bock hat. Wenn diese Folge dazu beiträgt, dass man sagt, ah cool, jetzt habe ich einen Grund gefunden oder vielleicht mal einen anderen Blickwinkel auf meine Form, die ich jetzt im Sommer habe und was ich mit der vielleicht im Herbst noch irgendwie anfangen kann, dann ist es super. Und wenn ich sage, keine Werbung machen, dann meine ich damit, da soll bitte jeder selber drauf kommen. Ich werde immer jeden verstehen, der sagt, hey, ich will jetzt mal den Fokus weglegen von einem Trainingsplan. Ich will jetzt mal eben keine Struktur haben. Ob das für 2 Wochen gilt, für 4 oder für 3 Monate, volles Verständnis in jeglicher Hinsicht. Ja? Wenn es dann aber einen Grund gibt, warum man sagen würde, hey, das ist der Grund dafür, warum ich Bock habe, mich auf irgendwas Sportliches vorzubereiten, ob das nochmal ein Wettkampf ist, ob das eine Laufleistung im Training ist, ob das die Restformmitnahme in die neue Saison ist oder, das ist herzlich egal, ne? Das darf sich jeder selber aussuchen und klar sein muss, für all diese Szenarien haben wir bei Power & Pace immer eine passende Hilfestellung. Und das ist auch so das, was wir uns ja auf die Fahne schreiben. Ne? Wir wollen dann für jedes Szenario irgendwie da sein. Also es gibt jetzt die Möglichkeit für die, die sagen, ich habe mich für Kona qualifiziert oder für Taupo oder für Nizza. Die wechseln auf einen anderen Spezialisierungsplan. Die werden feststellen, cool, da muss ich mich gar nicht großartig verändern, da gönne ich mir eine sinnvolle Pause von 2-3 Wochen, dann steige ich ins Training wieder ein und dann kann ich mich ganz solide vorbereiten auf die WM. So, genauso funktioniert das.
Und wenn die WM irgendein anderer Triathlon ist, kann man das sicherlich auch verwenden.
Ebenso klar, genau. Auch das funktioniert, ja. Ne? Wenn man jetzt mein Beispiel von eben Bock hat auf einen Ironman Italien, auf einen Ironman Barcelona, auf den Ironman was auch immer, super gerne. Funktioniert natürlich ebenso mit den ganzen Spezialisierungsplänen, die wir anbieten. So, gleichzeitig werden wir es wieder so machen, dass wir auch, so wie im Magazin zum Beispiel, Pläne anbieten, wo man einfach weiß, hey, die bereiten mich jetzt nicht mehr auf ein explizites Triathlon-Ziel vor, aber die halten mich im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen, und zwar in allen drei Disziplinen. Auf einer entspannten Ebene, mit einem reduzierten Volumen, jetzt auch nicht mit den knüppelhärtesten Intensitäten von Tag zu Tag, so ungefähr, aber ich bleibe halt einfach dabei und ich habe so ein bisschen, ja, ich sag mal, Erhaltungstraining, und ich könnte auch immer noch 4 Wochen Erhaltungstraining machen und dann immer noch sagen, komm, ich habe jetzt doch hier noch einen Marathon-Startplatz ergattert, wo auch immer ich den her habe, und bin auf jeden Fall quasi in Form und habe eine gute Möglichkeit, mich jetzt nochmal speziell auf einen Marathon vorzubereiten. Deswegen nehmt da im Zweifelsfall die digitalen Pläne, die so dieses Überbrückungstraining sind, auch die werden wir euch ab Juli wieder anbieten, sodass ihr dann, wenn ihr den Ironman Hamburg als Beispiel gemacht habt, habt ihr die Möglichkeit, auf Recovery und Wiedereinstieg zu setzen, also so einen Plan, den wir anbieten zur aktiven Erholung, der für eine lange Distanz 4 Wochen lang ist, also im Nachklapp. Und dann kann man ab Juli zum Beispiel hingehen und sagen, so, jetzt verfolge ich den Plan, wo ich einfach ein bisschen, ja, Bewegung habe, wo ich am Laufen bleibe, ohne mich jetzt aber auf ein gezieltes Ziel vorzubereiten. Auch dafür, finde ich, ist so eine Struktur absolut hilfreich. So, und dann gibt es natürlich noch das Thema Marathon-Trainingspläne zum Beispiel, welches dann, ja, für die, die schon länger dabei sind, die kennen das. Auch das ist vom Aufbau her wieder ähnlich. Die beginnen alle Anfang Juli, also sobald das vermeintliche Juni-Training endet, nämlich am 7.7., ja, das ist für uns alle sinngemäß der Hauptwettkampf, also ist natürlich nicht richtig, aber das ist ja auch da, wo quasi die Printpläne dann ihren Hauptwettkampf haben, und das ist so für uns so mehr oder weniger der inoffizielle allgemeine Startschuss für die zweite Saisonhälfte, wohl wissend, dass, ne, für die Ironman Frankfurt Starter ist das natürlich noch nicht die zweite Saisonhälfte, ist klar, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Und ab dem 8.7. starten dann die Marathonpläne und die bereiten auch wieder vor auf einen, entweder einen schnellen Zehner, einen Halbmarathon, einen Marathon zu, ich würde sagen, jetzt gerade 4 bis 6 unterschiedlichen Wettkampfdaten. Ob das dann ein Wettkampf ist oder man sich einfach nur in der Art und Weise vorbereiten will, das ist natürlich jedem selber wieder überlassen, ne? Das ist ganz klar. Und die Wettkampfdaten ist dann ja sowas wie von Mitte September bis Ende Oktober ist da quasi sinngemäß alles dabei, wo auch immer man sich darauf vorbereiten möchte. So, und das Ganze gibt es dann auch wie in den letzten Jahren unterstützend mit Schwimm- und Radtraining oder aber auch vollkommen isoliert lediglich das Lauftraining, um sagen zu können, hey, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Laufen, wenn ich irgendwann nochmal Bock habe, eine Runde schwimmen zu gehen oder am Wochenende Lust habe, eine Runde Rad zu fahren, dann mache ich das, aber dafür brauche ich keinen Trainingsplan, sondern ich brauche den Trainingsplan für eine strukturierte Laufvorbereitung und den Rest, ja, mache ich halt so, wie es gerade passt. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist eigentlich jedes Szenario mit abgedeckt, und da sollte jeder auch nach dem Haupthighlight, welches auch immer das gewesen ist, irgendwie glücklich werden. Und klar ist natürlich auch, wenn ich jetzt sage, die Marathonpläne beginnen dann heißt das natürlich auch, dass man lockerflockig auch 4 Wochen später oder auch 6 Wochen später oder auch 8 Wochen später noch in den Plan einsteigen kann. Also wer Bock hat, ja, das Double zu machen aus Ironman Frankfurt und Marathon Frankfurt, ja, der macht am 18.8. den Ironman, der macht dann bestenfalls irgendwie den Recovery- und Wiedereinstiegplan, den kann er 2 Wochen machen, sich aktiv erholen und so weiter und so fort. Und dann Anfang September in die wahrscheinlich dann sowas wie 8-9-wöchige Vorbereitung auf den Marathon Frankfurt starten. Ob mit Radfahren und Schwimmen oder ohne, das entscheidet dann jeder selber, wie man das gerne hätte.
Super gut.
Genau.
Klingt fantastisch, wie ich finde. Also ich hätte auf jeden Fall Bock und überleg mir jetzt nochmal, was die zweite Saisonhälfte so bringt. Erstmal bringe ich die erste hinter mich und dann sehen wir weiter.
Sehr gute Idee.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch Bock bekommen habt. Wenn nicht, völlig fein, hat Björn ja gerade erläutert. Aber genau, lasst euch das nochmal durch den Kopf gehen. Wir holen euch auf jeden Fall mit diversen Trainingsplänen ab. Und Björn, dir danke ich für deine Zeit.
Ich danke euch fürs Zuhören vor allen Dingen. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion.
Champion.